Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem einzig wahren Podcast zum glorreichen VfB Oldenburg. An meiner Seite, wie immer, der frisch aus dem Urlaub, frisch gebräunte Kollege Lars. Moin.
Warum? Kalimera.
Ja, war gut, wa? Du siehst auf jeden Fall gut erholt aus.
Ja, war schön. Schöner Familienurlaub in der Sonne. Ich kann mich nicht beklagen.
Sehr schön. Braun gebrannt. Hast genossen, wa?
Naja, ich hatte schon mal mehr Bräune. Mit Familie ist das ja alles noch ein bisschen anders mit kleinen Kindern. Viel Schatten und so. Aber es war schön. Es war schön. Wir waren auf Kreta. Ich kann mich wirklich nicht beklagen.
Und auch kleine Auszeit vom Fußball genommen oder hast du alles mitbekommen, was am letzten Spieltag passiert ist?
Ich habe selbstverständlich alles mitbekommen, was am letzten Spieltag passiert ist. Sowohl am letzten als auch am vorletzten Spieltag. Darum. Seitdem haben wir noch nicht gesprochen. Und deswegen erklärt sich mir das auch, warum du im Gesicht noch fahler geworden bist, als du vorher eh schon warst.
Also ich weiß jetzt nicht, wovon du sprichst. Souveräner Klassenerhalt in Liga 2. Ich weiß nicht, was du möchtest.
Ist dem HSV ja wieder gelungen, aber ja. Darum, komm, lassen wir das. Frankfurt hat alle Ziele erreicht, damit schließen wir es ab.
Du, souveräne Klasse gehalten in Liga 2, das musst du auch erstmal schaffen.
Ja, komm.
Reden wir über den VfB.
Hör doch auf.
Hast du das 2:0 des VfB gesehen am Wochenende gegen Blau-Weiß-Lohne? Wir haben ja im Vorfeld der Partie gesagt, das ist nochmal so das letzte Spiel so zum Ausklang der Saison, wo vielleicht trotz der sportlichen, ja, jetzt habe ich gerade eine Wortfindungsstörung, quasi nicht, es hat keine Bedeutung gehabt, sportlich, für beide Mannschaften.
Es ging nicht mehr um allzu viel.
Es ging nicht mehr um allzu viel und trotzdem aufgrund der Vorgeschichte in der gesamten Saison haben wir gesagt, vielleicht ist da dann nochmal ein bisschen mehr Feuer drin als bei einem sonst relativ üblichen, ja, Sommerkick, wenn es um nichts mehr geht.
Ja,
2:0, Doppelpack Raphael Brandt. Schöner Ausklang, würde ich sagen, zu einer, ja, durchwachsene Saison, aber da sprechen wir über das Fazit der Saison, sprechen wir später natürlich nochmal.
Also um deine allererste Frage zu beantworten, ich habe das Spiel zwar gesehen, aber diesmal nicht vor Ort, sondern da lag ich noch unter der griechischen Sonne, aber ich habe es mir natürlich so gut wie möglich danach nochmal im Stream angeguckt und auch die Highlights gesehen. Ja, ich glaube, was sich festhalten lässt, dass der VfB in den ersten 20 Minuten unfassbar überlegen war. So überlegen habe ich ihn selten gesehen, glaube ich, in dieser Saison. Zumindest nicht gegen Mannschaften, die auf dem Niveau von Blau-Weiß-Lohne spielen. Einbahnstraßenfußball, würde ich dazu sagen.
Chancenwucher.
Mit vielen vergebenen Chancen. In erster Linie Lino Schäfer hat sich da hervorgetan, der an vielen Aktionen beteiligt war, aber auch zwei oder dreimal definitiv die Führung hätte erzielen müssen. Raphael Brandt hat noch eine zusätzliche Chance gehabt. Das sah spielerisch richtig gut aus. Fuad Kilic hat danach gesagt, da ist ihm das Herz aufgegangen in der ersten Halbzeit. Hat aber gleichermaßen auch das angesprochen, worüber wir uns hier sehr oft unterhalten haben, das Thema Ineffektivität. Das war schon teilweise hanebüchen, wie die Chancen am Anfang vergeben wurden.
Ja, da waren schon auf jeden Fall ein paar hundertprozentige dabei.
Gerade ein bisschen drüber diskutiert. Für mich zum Beispiel die zweite Chance muss Lino Schäfer einfach selber schießen.
Sehe ich anders.
Wo er seitlich in den Strafraum kommt. Der ist völlig frei. Aus meiner Sicht, das ist kein spitzer Winkel. Der läuft relativ frei.
Doch.
Er will den Querpass spielen, meint es damit gut, aber er wird gar nicht angegriffen. Deswegen muss er den Ball aus meiner Meinung nach in die lange Ecke schieben und dann ist ein sicheres 1-0.
Also, er bekommt den Ball in den Lauf gespielt.
Ja.
So, nimmt den, glaube ich, mit links an. Dann, meiner Meinung nach, sieht man relativ deutlich, wie schlecht der Platz ist, weil der Ball ihm dann komplett nach rechts abdriftet. Der Ball verspringt ihm komplett. Und aus der Situation, wie er läuft, von seinem Bewegungsablauf her, kann er von da eigentlich gar nicht schießen. Und deswegen entscheidet er sich halt eben für das, was in dem Moment noch möglich ist, nämlich querzulegen. Aber da merkt man eben, dass du kein Offensivspieler bist, sondern dass du ein Verteidiger bist.
In der letzten Folge dieser Saison, um das schon mal anzukündigen, dass wir uns gleich am Anfang streiten müssen, darum. Der läuft unbehelligt rechts in den Strafraum rein. Der Ball liegt nicht ideal, er hat genug Zeit, er wird nicht angegriffen, er hat genug Zeit, ihn sich zurechtzulegen.
Trotzdem kommt er nach rechts raus.
Ja, natürlich kommt er nach rechts raus, dann kann er den Ball noch in die lange Ecke schieben. Hast du noch nie Fußball gespielt?
Da spricht der Verteidiger aus dir.
Ich habe nicht nur...
Du, ich freue mich, wenn wir Linus hier zu Gast haben, dann spreche ich ihn nochmal drauf an. Ich zeige ihm die Szene nochmal, vielleicht kann er sich dann nochmal dran erinnern.
Und dann fragen wir nochmal Fuad Kilic, ob er nicht meint, ob Linus da hätte schießen können. Ja, also grundsätzlich natürlich auch ein guter Gedanke, quer zu spielen, der kam dann nicht an.
Für mich ist die Chance von Brandt eine viel, viel, viel größere.
Ja,
wo er den versucht, auch da in die lange Ecke flach zu schlenzen. Mit ein bisschen mehr...
Ja. Auch eine gute Chance für mich war die von Lino Schäfer größer, aber...
Was? Unfassbar. Also, ich bin sprachlos. Für dich war die Chance von Lino Schäfer größer.
Guck es dir nochmal an.
Alter Schwede.
Darum, wir wollen uns jetzt nicht in Kleinigkeiten zu viel mit beschäftigen. Fakt ist, nach 18 Minuten ist der VfB dann hochverdient durch einen Elfmeter von Raphael Brandt in Führung gegangen. Und davor ein legendärer Move, haben wir gerade festgestellt. Ja. Warum? Darüber müssen wir sprechen.
Ja. Oh. Da muss ich fast Tränen lachen. Das ist wirklich, wir haben uns, ich glaube, War das in der letzten Folge? Da,
ich meine, war nach dem Auswärtsspiel in Eimsbüttel. Ne?
Genau, da gab es ja eine wunderbare Szene, wo Markus Ziyech, der jetzt viele Qualitäten hat und auch für viele Qualitäten bekannt ist oder Fähigkeiten, aber jetzt nicht, dass er, sag ich mal, Dribbelkönig von Deutschland ist. Und hat der gegen Eimsbüttel da einen stehen lassen mit einem Haken, wo ich gesagt habe, glaube ich.
Auf die Tatanbahn geschickt.
Genau. Der quasi vor 30 Jahren in der Zeitung stand, aber hat trotzdem geklappt. Und vor dem 2:0, also vor dem Elfmeter, den es dann später gab, zum 2:0, eine sehr ähnliche Szene, wieder rechts vor dem Strafraum, glaube ich, ist es. Und wieder dieser mysteriöse, wunderbare Haken von Sea Ice.
Also war das 1:0, eben kurz zur Choreo, ne? Du redest jetzt über Lohne, ne?
Ja, yeah, genau.
Das war das 1:0.
Achso, es war das 1-0.
War das 1-0, wir reden noch über das 1-0, aber ja, erzähl weiter.
Aber der, das 1-0 war der, stimmt, das war der Vorelfmeter, ja. Sorry.
Kurz zu gewesen, darum, das macht nichts. Es, ja. es ist warm.
Es ist warm. Du bist auf jeden Fall, eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Bild, vor dem 16er mit dem Haken von rechts nach links rein. Die sind einfach weitergelaufen. Die Lohna-Spieler, die sind zur Seitenlinie, zur Grundlinie gelaufen.
Direkt Richtung Kabine.
Also das ist mir direkt aufgefallen. Da musste ich amüsiert schmunzeln.
Ja, aber
nichts natürlich gegen.
Wir dürfen nicht zu viel verraten, darum hier in unserer Analyse. Ja. Nicht, dass das den künftigen Gegnern auffällt.
Ich sag dir, der Move bekommt also noch seinen eigenen Namen von Markus. Also auch nichts gegen dich, Markus, wenn du das jetzt hörst. Das ist,
er hat ja auch perfekt geklappt. Er zieht damit nach innen, schießt aufs Tor. Der Torwart kann den Ball nicht festhalten.
Brandt holt den Elfmeter raus.
Setzt nach und hält dann, ja, ich weiß nicht, ob es clever war, aber er holt auf jeden Fall den Elfmeter raus und schießt ihn dann rechts unten zum 1:0 ins Tor.
Ja, also ich glaube, in der kommenden Saison, wenn die Gegner das nicht in der Videoanalyse vorher besprechen, dann könnte Ziereis nochmal den einen oder anderen damit aufs Parkett checken.
Ich freue mich jetzt schon so dermaßen auf den Moment in der nächsten Saison.
Wenn er den nochmal auspackt.
Wenn er den wieder auspackt und wir hier wieder stehen. Das wird legendär.
Ja.
Damit können wir natürlich, wenn wir gerade schon ganz kurz drüber sprechen, wir machen natürlich nächste Saison weiter mit unserem Podcast.
Ja.
Einfach nur schon mal als Ankündigung.
Völlig,
ne?
Völlig klar.
Falls sich jemand die Frage gestellt hat.
Wir machen so lange weiter, bis der VfB in der Bundesliga ist.
Ich glaube, ich wollte jetzt sagen, bis der HSV in der Bundesliga ist, aber komm. Ah, da bist du sprachlos, ne?
Nee, du, 25-26 gibt es wieder das Derby gegen Bremen in der Bundesliga.
Ach, das sehe ich nicht. Aber okay, auf jeden Fall das 1-0, eine hochverdiente Führung des VfB, der danach dann so ein bisschen, ja, zwar immer noch überlegen war, aber nicht mehr
in
so
den Verwaltungsmodus geschaltet hat.
Ja, das würde ich nicht mal sagen. Er war schon immer noch überlegen, aber diese Vielzahl an Chancen, aber die ist ja auch kaum zu halten gewesen aus der Anfangsphase, gab es dann nicht mehr. Anfang zweiter Halbzeit gab es dann sogar mal 10 Minuten, in denen Lohne besser geworden ist. Hat der Trainer dann auch ein wenig kritisiert, dass es immer wieder diese Phasen in den Spielen gibt in der Saison. Dass man das mit Blick auf die nächste Saison abstellen muss. Aber ja, letztlich muss man sagen, das war dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen, war dann dieses Spiel letztlich.
War der Sommerkick.
Genau, geht nicht mehr um so viel. Bis dann erneut Raphael Brandt, sehr auffälliges Spiel, in der 81. Minute das 2:0 schießt. Ich glaube, zwar irgendwie ein Abstauber, aber trotzdem ein schöner Schuss, ne?
Ja, also ich wollte gerade sagen, also technisch schon anspruchsvoll, glaube ich, wie er den nimmt. Direkt und lässt ihn, glaube ich, so schön über die Außenseite rutschen, mit trotzdem sehr viel Kraft hinter. Also
ja, hast du dir die Beine mal angeguckt von Raphael Brandt? Das sind so ungefähr die muskulösesten Beine, die ich mindestens mal in der Regionalliga Nord gesehen habe.
Ja, ich weiß ja nicht, wie genau du auf die Beine der Spieler in der Region Nord guckst, aber wenn du das sagst, dann muss
alle,
das stimmen.
Also alle habe ich nicht im Kopf, aber die vom VfB habe ich im Kopf und das sind schon richtige Pakete.
Keine Zahnstocher.
Damit könnte er vielleicht mal in der Tour de France beim Sprinten ansetzen, mit den Oberschenkeln.
Könnte Kilic ja mal in der Sommervorbereitung drüber nachdenken. Fahrradfahren. Eine kleine Zeitfahretappe mit den Jungs.
Sowas macht ihr in Hamburg, deswegen gewinnt ihr auch nicht, aber okay.
So, warum denn heute so viel, Lars?
Ja, ich weiß nicht, ich muss aufholen.
Ja, man merkt, dass du im Urlaub warst.
Ich habe einfach gute Laune.
Ja, ich merk's.
Und ich sehe immer die Verzweiflung in deinem Gesicht.
Ja, was für Verzweiflung. Ja, komm,
zurück zum VfB. Sehr souveräner letzter Auftritt. 500, knapp 500 Fans in Lohne von 1000 im Stadion. Also für ein Auswärtsspiel ja auch wirklich nochmal ein schöner Rahmen. Max Wegner wurde nochmal in der 84. Minute eingewechselt. 100. Einsatz für den VfB.
Da sollten wir vielleicht auch nochmal kurz drüber reden. Also seit dem letzten Mal, wo wir gesprochen haben, hat sich ja vor allem bei Wegner was getan.
Ja.
Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, hatte er noch keinen Verein. Da haben wir ja drüber philosophiert, wo er denn vielleicht hingehen könnte.
Wir sind in der richtigen Richtung gewesen, sagen wir es mal so.
Jetzt steht's fest.
Ja.
Er geht zu Jeddelo.
Ja.
Allerdings steht noch in den Sternen, wo Jeddelo nächste Saison spielt.
Genau. Da erstmal, wenn wir schon, da müssen wir kurz einhaken, kleinen Glückwunsch, auch wenn es noch nicht sicher ist, rüber an den Küstenkanal. Der letzte Spieltag ist perfekt gelaufen. Jeddelo hat 2-0 in Eimsbüttel gewonnen. Flensburg hat relativ überraschend 0-2 gegen Norderstedt verloren, sodass Jeddelo mindestens mal in der Relegation ist. Sollte Hannover seine Aufstiegsrelegation gegen Würzburg gewinnen, ist Jeddelo sogar direkt gesichert. Sollte Hannover verlieren, spielt Jeddelo gegen TuS Bersenbrück, den zweiten aus der Oberliga Niedersachsen. Die haben einen richtig guten Schlussspurt hingelegt, Jeddelo. Beginnend mit einem 2-1-Sieg beim VfB haben sie 4 der letzten 5 Saisonspiele gewonnen. Hut ab, die haben, ich sag mal, ein anderes Abstiegskampfgesicht gezeigt, als ich zum Beispiel vom 1. FC Köln am letzten Wochenende gesehen habe.
Ja, aber das war ja wirklich nur sehr theoretisch, ne? Was?
Ja, gut, aber eine Chance ist eine Chance.
Ja, aber wenn du so siehst, was hat Bochum denn gemacht bei Bremen? Also das war ja auch nicht gerade...
Ich habe mir jetzt nur ein Team ausgesucht, Bochum war auch nicht besser, das stimmt.
Allerdings.
Nein, aber Fakt ist, Jeddelo, gute Aufholjagd, haben jetzt realistische bis gute Chancen, nächstes Jahr auch Regionalliga zu spielen. Und das ist doch auch für Max Wegner dann eine hervorragende Stelle.
Ja, würde mich interessieren, wie er das jetzt macht. Ob er in Oldenburg bleibt und quasi pendelt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das von Oldenburg nach Jeddelo ist. Ich bin ehrlich.
Ich brauche weiter vom Süden Oldenburgs in den Norden Oldenburgs als nach Jeddelo, sagen wir es mal so.
Ist das so?
Es sind 10, 11 Kilometer, Sarum. Du bist nicht ortskundig. Daran merkt man, dass du da in Wilhelmshaven bist.
Relativ ortskundig, aber...
Nein, das ist ein Sarum. Da kann er, wenn er Lust hat, fährt er mit dem Fahrrad nach Jeddelo, also zum Training.
Dann kriegt er vielleicht so Beine wie Brand.
Ja, Max Wegner ist auch sehr fit, sehr, sehr fit. Ja, nein, also das ist natürlich Quatsch. Da kann er da wohnen bleiben, wo er vorher auch gewohnt hat. Bin ich gespannt. Dann wird es ja höchstwahrscheinlich ein doppeltes Wiedersehen in der nächsten Saison geben. Und
ich bin gespannt, was er für eine Rolle einnehmen wird bei Jeddelo.
Oh, ich glaube eine große, und auch da sehe ich jetzt schon den Moment kommen, wo wir hier nächstes Jahr darüber reden, dass Max Wegner ein Tor gegen den VfB geschossen hat.
Na, das sind diese berühmten Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ne?
Ja. Können wir jetzt schon mal notieren, auf Wiedervorlage.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Damit hätten wir dann auch jetzt das letzte Saisonspiel des VfB abgehakt, auch mit allem drum und dran. Wie gesagt, Wegner wurde nochmal mit seinem 100. Spiel für den VfB quasi verabschiedet in den Sonnenuntergang nach Jeddelo quasi. Ist auch stark, 100 Spiele, macht man nicht mal eben so. Und wir haben ja auch in der letzten Folge euch versprochen, dass wir ja heute so ein paar kleine Rubriken haben und auch so ein kleines Saisonfazit ziehen werden.
Natürlich.
Sowas Ähnliches haben wir ja in der letzten Saison auch schon gemacht, als der VfB dritte Liga gespielt hat. Lars, sag mir doch mal bitte, wer für dich der Spieler der Saison ist vom VfB. Da können wir bestimmt wieder bei den Rubriken herrlich diskutieren.
Heute. Absolut. Da wird sich wieder zeigen, wer von uns beiden ein bisschen mehr Ahnung vom Fußball hat. Aber ich weiß ja noch nicht genau, wen du aufgeschrieben hast. Also für mich Spieler der Saison, man kann ja verschiedene Ansätze wählen. Mein Ansatz ist, dass für mich Marc Schröder der Spieler der Saison ist, weil er für mich die Erwartungen, die ich nenne es jetzt mal, beim Lesen der Pressemitteilung bei der Verpflichtung, so, als man den Spieler einfach noch nicht kannte, die Erwartung einfach deutlichst übertroffen hat. Von Werder Bremen 2 vor der Saison verpflichtet, Absteiger in die Bremenliga gewesen. Junger Spieler, der richtig, richtig, richtig gut gespielt hat. Absolut gesetzt gewesen, egal ob Dreierkette, Viererkette. Marc Schröder stand eigentlich immer auf dem Platz. Mentalitätsmonster, so ein bisschen sagt man da ja gerne. Guter Zweikämpfer, aber auch immer mal wieder mit Aktionen nach vorne. Also es hat mir richtig gut gefallen. Hervorragender Transfer, muss man auch sagen, mit Blick auf Sebastian Schachten.
Ja, gehe ich mit, also verstehe ich auf jeden Fall. Bei mir steht aber trotzdem ein anderer Name.
Ja, ich bin gespannt.
Aber wo ich sagen muss, da hatte ich die sehr, sehr ähnliche Herangehensweise wie du. Johnny Peitzmer ist es bei mir.
Ach schade, dann können wir uns nicht streiten.
Weil ich einfach finde, nachdem Militz ja zu Beginn der Saison zwischen den Pfosten stand und sich ja dann verletzt hatte, bekam Peitzmer die Chance und hat sie auch einfach genutzt, muss man natürlich auch sagen. Natürlich war vorher klar, und das hat man auch immer in den Gesprächen gehört, dass er ein super Keeper ist. Aber es war nun mal so, dass Militz die Eins war. Aber dass Militz, der ja auch, sag ich mal, jetzt kein schlechter Torwart ist, am Ende es auch nicht mehr geschafft hat, Peitzmer da irgendwie zu verdrängen, sagt auch was aus. Und das ist für mich so das Wichtigste. Er hat immer sehr viel Sicherheit ausgestrahlt. Absolut. War ein Ruhepol hinten drin, hat seinen Job erledigt, was er machen soll, Bälle halten. Fußballerisch ist er auch gut am Ball. Ist jetzt keiner, der, weiß ich nicht, wenn ich an Torhüter wie Radetzky oder so denke, die sind wirklich nur zum Bällefangen da.
Du nimmst den Torwart des deutschen Meisters,
ja,
der kein Spiel verloren hat, der im DFB-Pokalfinale steht,
das ist ja
der
gar keine,
im Europa-League-Finale
steht. Auch gar keine,
und von dem erzählst du jetzt, dass der kein Fußball spielen kann. Warum? Echt?
Im Vergleich zu anderen Torhütern.
Meine Güte.
Wenn ich jetzt an einen Manuel Neuer denke, das sind schon Welten. Fußballerisch zwischen Radetzky und Neuer.
Jetzt nennst du den, der am Wochenende 3 Tore von Hoffenheim vorbereitet.
Ja, also allerdings.
Ich muss
zurück also, zum.
Du hast an den großen Fußball gedacht. Ich dachte bei deiner Überleitung tatsächlich gerade mal an Pelle Böwing, wo wir mal eben in die kurze Vergangenheit vom
VfB so
zurückgehen, der ja natürlich ein überragender Aufbauspieler als Torwart ist und inzwischen ja in Paderborn gesetzt ist, ja.
Auf jeden Fall. Aber eben gleiche Herangehensweise wie bei dir. Die Verkündung des Transfers, junger Torwart hinter Militz, stabil. Ich glaube, da haben wir auch am Anfang der Saison drüber gesprochen. Ein sehr erfahrener Torwart auch schon, der in der Regionalliga viele Einsätze gesammelt hatte bei St. Pauli 2. Und das hat man auch beim VfB dann einfach am Ende auch auf dem Platz gesehen, dass der überhaupt keine Probleme hatte, sich anzupassen, beziehungsweise keine Probleme hatte, damit einfach im Tor zu stehen als Startelfspieler. Und ja, deswegen ist er für mich der Spieler der Saison.
Da kann ich dir überhaupt nicht widersprechen. Einziger Kritikpunkt an Johnny Peitzmeier: er war noch nicht hier im Podcast.
Ja, wir haben ja noch eine Saison.
Müssen wir dringend nachholen, nächste Saison. Er soll auch sehr unterhaltsam sein.
Spiel der Saison. Da ja, habe ich, also, willst du oder soll ich?
Fang du mal an.
Auch wenn der Ausgang jetzt vielleicht nicht der schönste war für den VfB, aber allein aufgrund der Rivalität, der Dramatik, das 2:3 in Meppen. Du gehst 1:0 in Rückstand, drehst das Spiel und verlierst es dann noch.
Jetzt lässt du mich verstummen.
Sogar relativ spät. Jetzt
lässt du mich verstummen, weil ich das gleiche
Spiel. Hast du auch?
Ja,
ich habe
das gleiche Spiel. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass wir jetzt nur über ein Spiel reden.
Ja, du, es gab natürlich auch viele andere. Man könnte natürlich jetzt auch über das Pokalspiel in Lohne sprechen, was natürlich an Brisanz also, nicht zu überbieten war.
Darum, das müssen wir, also das haben wir, das Pokalspiel in Lohne haben wir doch schon ganz schnell als Oldenburger wieder vergessen.
Ja, nichtsdestotrotz könnte man das natürlich da auch ja mit reinnehmen. Zwar 0-0 nach der regulären Spielzeit, aber nichtsdestotrotz war da schon einiges an Feuer drin.
Auf jeden Fall eines der denkwürdigsten Elfmeterschießen, die ich gesehen habe, ja. Alle. Mit 4 verschossenen VfB-Elfmetern und einem 0-2 Endergebnis. Ja, nein, zurück zum Mappen. Habe ich tatsächlich, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Tolles Spiel gewesen, fast 10.000 Zuschauer in Meppen, gute Atmosphäre. Zu dem Zeitpunkt waren beide Mannschaften, das war glaube ich das erste Spiel sogar nach der Winterpause, beide Mannschaften heiß drauf, eine Aufholjagd noch zu starten in der Tabelle. Das hat richtig Spaß gemacht, war auch hohes Niveau. Ja, nicht der Ausgang, den sich der VfB gewünscht hat, aber richtig ein geiles Fußballspiel zum Zugucken, das hat Spaß gemacht.
Ja, gehe ich völlig mit.
Ja, selten, darum. Das lässt uns beide hier uns fragend angucken, warum wir so einig sind.
Aber ich bin sprachlos. Diese Harmonie zwischen uns.
Komm, mach die nächste Kategorie, damit wir vielleicht wieder eine andere Meinung sind.
Die Überraschung der Saison.
Die Überraschung
der Saison. Jetzt bezogen auf die Liga als Gesamtheit.
Ja, genau. Wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Gesamtliga gucken. Ja, da habe ich mich tatsächlich schwer getan, bin ich ehrlich.
Ich auch. Jetzt bin ich gespannt.
Weil natürlich kommt einem so ein bisschen automatisch so der Meister in den Kopf. Hannover 96-2 hat jetzt nicht unbedingt jeder da oben erwartet. Dann habe ich aber als zweiten Gedanken im Kopf, dass mich die zweiten Mannschaften auch nerven. Deswegen sollen sie jetzt auch nicht so sehr die positive Überraschung einer Saison sein. Ich bin dann doch bei Phoenix Lübeck geblieben, weil man irgendwie vor der Saison das nicht erwartet hat, dass die Lange so eine hervorragende Rolle spielen, auch wenn sie am Ende viele Punkte verloren haben. Ich bin aber selbst nicht zu 100% davon überzeugt, dass ich finde, dass Phoenix Lübeck die Überraschung der Saison ist. Also Tabellendritter am Ende, haben eine gute Rolle gespielt, werden das, glaube ich, vermute ich, schwer haben, nächste Saison zu bestätigen, weil da sicherlich auch der ein oder andere auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, ich bin bei Phoenix Lübeck geblieben. Hast du eine bessere Idee?
Ja, habe ich.
Ja,
der ist gespannt.
Oh, darum. Du weißt auch, wie du dich unbeliebt beim Oldenburger machst. Aber gut, go for it.
Ja, also erklärt sich eigentlich von selbst, ne? Also nachdem wir ja am Anfang der Saison der SV Meppen eigentlich fast genauso schlecht gestartet ist wie der VfB. Ich glaube sogar fast noch schlechter, wenn ich mich recht erinnere. Dann das ganze.
Auf jeden Fall ein Riesenkaderumbruch.
Die ganze Posse rund um Ernst Middendorp. Und da hat ja eigentlich keiner mal wirklich irgendwie aufgesetzt, dass Meppen noch irgendwie was reißt in dieser Saison. Also ja, ähnlich wie, das hört sich jetzt fies an oder hart an, aber ähnlich wie beim VfB, da wurde eigentlich damit gerechnet, maximal irgendwo im Tabellenmittelfeld, dass sich das Ganze beruhigt. Wenn man jetzt aber mal auf die Tabelle schaut, die haben 71 Punkte noch geholt.
Ja, ja.
Also nur 5 Punkte hinter Hannover 96 2, die eine geisteskrank gute Saison gespielt haben. Und das ist eben für mich, also trifft es perfekt, überraschend einfach. Also dass dieser Turnaround so geklappt hat bei Meppen, den eben, muss man so ehrlich sein, der VfB nicht so richtig geschafft hat. Vor allem nach der guten Phase zum Ende der Hinrunde konnte man nicht an diese gute Phase in der Rückrunde dann anknüpfen. Und das sieht man jetzt ja auch in der Tabelle. Also Oldenburg hat 14 Punkte weniger als Meppen. Und deswegen, auch wenn es vielleicht der ein oder andere VfBer nicht gerne hören möchte, ist für mich Meppen ganz klar die Überraschung der Saison, weil...
Ja, ich tue mich ein bisschen schwer damit, jetzt Meppen als Drittliga-Aufsteiger, Absteiger...
Ja, aber du hast es selber gesagt, großer Umbruch im Kader, viele junge Spieler, die Middendorp geholt hat, und dann ist auf einmal der die ganzen jungen Spieler geholt hat, ist auf einmal weg.
Ja.
Die denken sich natürlich auch, ja, hä? Also vielleicht ist auch der eine oder andere extra echt wegen ihm ja nur zu Meppen gegangen.
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass der Nachfolger Adrian Alipur da echt
gute Arbeit gemacht
einen riesen Job gemacht hat. Das steht außer Frage. Und
ich sag dir ganz ehrlich,
wenn wir jetzt schon so viel über Meppen sprechen, dann ist natürlich auch damit zu rechnen, dass sie nächste Saison eine gute Rolle spielen werden.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn die Saison wirklich noch 3 oder 4 Spieltage länger geht, dann, ich glaube, dann hätten die auch echt wirklich noch eine Chance gehabt, vielleicht auf den ersten Platz. So wie man ja so schön manchmal vielleicht, der ein oder andere, der vielleicht Formel 1 guckt, der wird es kennen, wenn vielleicht das Rennen noch 1-2 Runden länger geht, dann holt der Zweite den ersten vielleicht doch noch. Und so ähnlich, finde ich, war das in der Regionalliga Nord auch, dass Meppen einfach einen unglaublichen Run hatte, einen unglaublichen Turnaround geschafft hat und für mich dann eben die Überraschung der Saison ist.
Profitieren natürlich auch davon, dass sie die mit Abstand größte Heimkulisse im Schnitt haben. Das ist ein riesen Faustpfand da.
Das darf man nicht vergessen. Das ist
wirklich Wahnsinn, dass du in der Regionalliga Nord, das muss man einfach so sagen, ich weiß gar nicht, bei welchem Schnitt sie jetzt rausgekommen sind. 7000 irgendwas? Ich weiß es nicht. Kann ich gerade aus dem Kopf nicht sagen. Und das kennen wir ja hier nun in Oldenburg allzu gut, wie viel die Zuschauer ausmachen können in so einer Liga. Ne? Ob du jetzt vor 50 spielst oder vor 6000 zu Hause. Ne? Das ist ein Riesenunterschied.
Kommen wir von der Überraschung der Saison zur Enttäuschung der Saison.
Ja, damit habe ich mich wesentlich leichter getan. Und ich glaube auch, ich könnte mir vorstellen, dass wir auf den gleichen Verein gekommen sind.
Ja.
Also für mich ist es ganz, ganz eindeutig Weiche Flensburg.
Ja, habe ich bei mir auch erst aufgeschrieben. Okay. Ich hätte es mir auch leicht machen können.
Dann lass mich erst kurz begründen und dann kannst du mir sagen, warum du noch umgeschwenkt hast. Weil Weiche Flensburg ist als Mitaufstiegskandidat gestartet und beendet doch jetzt die Saison tatsächlich als Viertletzter. Und wenn Hannover 96 die Aufstiegsrelegation verliert, ist Weiche Flensburg direkt abgestiegen. Das ist schon krass.
Ja,
die haben noch den Strohhalm, Hannover steigt auf und spielen dann die Relegation eben gegen Bersenbrück. Auch jetzt am letzten Spieltag zu Hause gegen Norderstedt, auch wenn es bei Norderstedt auch noch um was ging, aber dass sie da zu Hause verlieren, hätte ich auch niemals gedacht. Die Namen, die da im Kader stecken und auch die Rolle, die sie die letzten Jahre in der Liga gespielt haben, schon echt richtig, richtig enttäuschend.
Ja, ich erinnere mich immer wieder gerne an den Anfang der Saison, wo eine Umfrage, wo der Kicker, glaube ich, war es, eine Umfrage gemacht hat unter den Trainern der Regionalliga Nord. Und wo war unter
Du meinst, wo 14 von 18 Trainern den VfB Oldenburg als Mitfahrer.
Ja, aber wo auch, glaube ich, 6 oder 7 Trainer gesagt haben, dass Weiche Flensburg oben mitspielt. Ja. Aber das ist genau der richtige Punkt. Jagt mich mit Fackeln und Mistgabeln durch die Stadt, aber für mich ist die Enttäuschung der Saison der VfB.
Warum? Du sollst doch nochmal wiederkehren zur neuen Saison.
Ja, aber ich glaube, ihr wisst ja selber warum. Also du wirst es auch wissen, warum ich es gesagt habe. Klar, ich könnte jetzt hier Everybody's Darling, könnte auch sagen, Weiche Flensburg, aber
ja.
Also, einfach vor allem, wie der Start verlaufen ist. Also unter Ex-Coach Benjamin Duda, muss man so ehrlich sein, das war nix. Also woran hat er die legen? Könnte man jetzt ja fragen.
Ja.
Aber ja, der Start, dieser negative Start hat quasi, also muss man so sagen, hat ja die ganze Saison kaputt gemacht am Ende. Also die Punkte, die da verloren wurden, das sieht man jetzt in der Tabelle. Und ja, also für mich die Enttäuschung der Saison der VfB. Ich weiß nicht, was ich da großartig noch zu sagen soll,
ich sehe deinen Gedanken. Ich bin weit davon entfernt, Enttäuschung der Saison, weil es einfach da größere Enttäuschungen gab. Die Saison ist sportlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Ja, das beschreibt es ganz gut.
Genau, aber sie war nicht maximal enttäuschend. Also, so weit würde ich nicht gehen. Nee,
ich habe ja auch nicht gesagt maximal enttäuschend.
Ja, aber du bist bei der Enttäuschung der Saison. Ja, ist ja dann schon. Aber ist gut, ich verstehe deinen Punkt. Ich sehe es etwas anders. Aber wir können uns Lars, auf jeden Fall...
Du bist einfach ein People-Pleaser.
Nein, wir können... Nö, ich sehe es nicht als Enttäuschung der Saison. Wenn ich das vergleiche mit anderen Mannschaften, wir müssen ja die Gesamtliga dann sehen, dann haben wir einfach so eine Mannschaft wie Weiche Flensburg wesentlich mehr enttäuscht als der VfB.
Aber wenn du jetzt...
Der VfB ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der VfB hat nicht das erreicht, was er sich gesetzt hat.
Aber ja, aber wenn du jetzt Anspruch und Realität nimmst, natürlich kam Weiche Flensburg ganz klar, aber von den ganzen anderen Mannschaften, die da sind, ist für mich ganz klar, entweder ist es der VfB Oldenburg oder ist es Weiche Flensburg. Weil alle anderen Mannschaften, wie gesagt, SV Meppen, die haben den Turnaround noch geschafft. Phoenix Lübeck, absolute Überraschung, doch, das sind Assel. Die sind jetzt nicht mit den Ansprüchen in die Saison gestartet, wie zum Beispiel der VfB. Die zweiten Mannschaften lassen wir mal raus. Havese,
Sarum, wir sind jetzt am 34. Spieltag. Du hast immer noch nicht gelernt, dass es Havelse ist.
Oh, Havelse, ja. Meine Güte. gut, man könnte vielleicht sagen, Teutonia, dass die sich vielleicht ein bisschen mehr versprochen haben, aber die werden mit Sicherheit auch nicht das Ziel ausgesprochen haben, Wiederaufstieg oder Meisterschaft. Und für mich bleiben dann eben einfach nur Weiche und also das ist völlig klar. Und eben der VfB.
Wir sprechen ja gleich nochmal ein bisschen mehr über die VfB-Saison im Detail. Ich kürze das jetzt ab. Für mich sind sie nicht die Enttäuschung der Saison, sondern Weiche Flensburg.
Ist auch gut.
Aber
können wir herrlich drüber diskutieren. Also dafür ist der Podcast auch da.
So.
Kommen wir zum Gewinner beim VfB Oldenburg. Wer ist für dich der beim VfB der Gewinner der Saison?
Ja, habe ich auch tatsächlich mehrere Gedanken zu gehabt. Und dann habe ich mich letztlich dann doch auf einen festgelegt, der nicht mal die ganze Saison da war, sondern nur die zweite Saisonhälfte. Und das ist dann für mich Anuar Adam.
Oh ja, sehr gut.
So der andere Spieler, wenn ich jetzt gerade bei Marc Schröder in die Richtung argumentiert habe, der andere Spieler, von dem man wirklich sehr, sehr wenig erstmal erwartet hat bei der Verpflichtung, wenn man ihn nicht kannte, weil kam vom OSC Bremerhaven aus der Bremenliga, Straßenbahnliga, wie wir immer so schön sagen, dass da nicht das allerhöchste Niveau herumläuft, hat Werder Bremen 2 mit seinem Durchmarsch in dieser Saison allerdeutlichst gezeigt.
Wie viel Tor hat Lukovic geschossen? Ich glaube 50, ne?
Glaube ich 50, Alter. Ja. Deutschlandweiter Rekord für Oberliga-Verhältnisse. Schöne Grüße. Ja, aber Anuar Adam ich hab's nicht genau nachgeguckt, aber ich meine, jedes Spiel gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er sogar jedes Spiel durchgespielt hat, wahrscheinlich nicht. Absolut feste Größe in der VfB-Verteidigung und
16 Mal im Kader, 16 Mal Startelf.
Ja, Wahnsinn. Ja. Absoluter Wahnsinn. Niemals für möglich gehalten bei der Verpflichtung.
Und nur 2 gelbe Karten.
Von seinem Werdegang, von dem, ja, wovon man irgendwie ausgehen musste, finde ich alle Erwartungen übertroffen. Spielt da immer seinen Stiefel sehr körperbetont, auch schnell. ist jetzt vielleicht auch nicht der aller aufbaustärkste Spieler, aber mit seiner Dynamik kann er auch immer mal was nach vorne entwickeln. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ich habe gerade so den Gedanken, bevor du dann zu deinem Gewinner der Saison kommst, wir haben jetzt beim Spieler der Saison Marc Schröder einen Verteidiger, beim Gewinner der Saison Anouar Adam einen Verteidiger. Du hast noch Johnny Peitzmeier als Torwart.
Ja.
Irgendwie symptomatisch, dass wir das nur stimmt. über die VfB-Defensive sprechen. Ne?
Das stimmt, ja.
Es hat sich halt einfach nach vorne nicht zu viel getan. Dass
ja. Es war nicht konstant genug, muss man ehrlich sein.
Ne? Ja, und auch nicht dann, wie so oft besprochen, nicht der eine Typ, der dann halt für ganz viel Tore gesorgt hat.
Ja, ich glaube, so Spieler wie Adam, die liebst du auch als Trainer. So, die jetzt nicht großartig weißt, auffallen. Kriegst. Genau, du weißt, was du bekommst. Der ackert 90, ja. 95, 100 Minuten lang, lässt er da alles auf dem Spielfeld. Und ja, auf jeden Fall gehe ich mit, Gewinner der Saison. Für mich ist es, wenn ich es mal so formulieren soll, das Umfeld des VfB. Ich meine, ja, ich habe gesagt, eine enttäuschende Saison.
Der Mann denkt breiter.
Ja. Zwar für mich unter dem Strich eine enttäuschende Saison, aber wenn man mal schaut, wie konstant auch, sag ich mal, die Stimme hochgehalten wurde, auch seitens des VfB, da könnte man natürlich jetzt auch sagen, Gewinner der Saison Michael Weinberg, der Geschäftsführer, dass trotz dessen, dass man hinter den Erwartungen, sag ich mal, zurückgeblieben ist, war ja das Stadion eigentlich immer gut besucht. Ja, egal welcher Gegner kam, selbst bei den Reservemannschaften waren immer Leute da.
Knapp 3000 Zuschauer im Schnitt.
Genau. Und es war permanent eine positive Stimmung und dann natürlich noch die Sache mit dem Stadion, dass der Rat der Stadt sich für das neue Stadion entschieden hat.
Ja.
Deswegen für mich Gewinner der Saison, trotz dessen, dass man eben nicht um die Meisterschaft mitgespielt hat, dass es irgendwie dann doch versöhnliches Ende, das ist komisch, aber es klingt komisch, aber irgendwie dann doch ein relativ versöhnliches Ende der Saison.
Ich finde gar nicht, dass das so komisch klingt, also du hast absolut recht und das ist der größte Sieg des VfB in dieser Saison, ist zweifellos, dass es halt eben dieses Jahr des Stadtrates gegeben hat zum neuen Stadion und ja, das ist ein Verdienst von allen, die da mitgewirkt haben, Geschäftsführung, sportliche Leitung, aber auch halt eben die Mannschaft, die trotz der sportlich schwierigen Saison irgendwie nie diesen positiven Kontakt zu Fans und so weiter verloren hat. Auch die Fans haben da sicherlich ihren Beitrag zu geleistet, die auch, glaube ich, ja sehr, sehr organisiert in den Wochen vor der Ratsentscheidung dafür gesorgt haben, dass der VfB ein gutes Bild abgibt. Ja, da hast du definitiv einen guten Punkt.
Lars, wer ist für dich der Verlierer beim VfB?
Ja, wir sprechen ja immer so gern, so ungern über Verlierer, aber es gehört ja auch irgendwo zum Geschäft dazu, sagen wir es mal so. Und der VfB möchte im professionellen Bereich spielen, also gehört es dazu auch, die Verlierer zu benennen. Und da bin ich dann der Gegensatz zu Johnny Peitzmeier, da bin ich gelandet. Es ist für mich Sebastian Mielitz, auch wenn er hier, ich glaube, viele Freunde gewonnen hat im VfB, weil er einfach ein cooler, sympathischer Typ ist und der auch ja nie für Unruhe gesorgt hat. Dennoch ist es ja der Torwart mit der größten Bundesliga-Erfahrung oder der größten Erfahrung im Profigeschäft, den der VfB hatte. Und der hat dann letztlich ja den Konkurrenzkampf gegen Johnny Peitzmeier verloren und einen schönen Abschied bekommen, zwar in seinem letzten Heimspiel, genauso wie Marcel Appia und Max Wegner, aber ja, er konnte letztlich das, was man in ihn gesetzt hatte, als man ihn für die Drittligasaison verpflichtet hatte. Am Anfang noch Wechselspiel mit Pelle Böwing, dann hat ihn Felix Dornebusch verdrängt, jetzt hat ihn Johnny Peitzmeier verdrängt. Konnte das letztlich dann nicht halten.
Ja, ich verstehe aber, was du meinst. Gehe ich mit. Allerdings habe ich bei mir auch einen anderen Namen stehen, ja. Und zwar mir blutet das Herz, weil ich ihn ja nach diesem ominösen ersten Spiel gegen Kilian Kiel so in den Himmel gelobt habe. Aber für mich der Verlierer der Saison ist es Ole Kuiper, der ja gerade in der Hinrunde bis zu seiner Verletzung eine gute Rolle gespielt hat beim VfB, allerdings halt in dieser schlechten Phase unter Benjamin Duda. Und als Kilic dann kam, hat er immer noch ein paar Spiele auch über 90 Minuten gemacht, aber irgendwann kam dann einfach dieser Bruch und hat kaum noch gespielt. Also immer nur kleckerweise Einsätze. Ich glaube, der längste Einsatz jetzt in den letzten Monaten waren mal, glaube ich, 30 Minuten ungefähr oder so. Müsste ich jetzt lügen.
Okay, das hätte ich gar nicht mal,
aber
hätte
oft
ich,
so,
hätte ich gar nicht mal gedacht. Aber ja.
Okay. Ja, so 6 ja. Minuten, 14 Minuten, immer so teilweise im Kader gewesen und gar nicht gespielt. Und ja, für mich ist das symptomatisch, also nicht symptomatisch, ist das... Jetzt habe ich schon wieder eine Wortfindungsstörung. Ist das bezeichnend? Nee, ist das symbolisch für einen Verlierer der Saison. Ja, So ähnlich wie du es gesagt hast, Militz wurde verdrängt, Ole Kuiper, ja, Kilic hat nicht mehr so richtig auf ihn gesetzt. Er wird ja, denke ich mal, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wir jetzt nicht unbedingt dran glauben, dass er noch beim VfB bleiben wird. Kann natürlich alles noch passieren. Wir haben natürlich, also wie gesagt, wir haben
entgegnen, dass ich das bei deiner Analyse, du hast ja durchaus recht, Verlierer finde ich ein bisschen hart, weil er schon sein, aber ist gut. Aber genau, darauf wollte ich hinaus, dass es dann spannend zu sehen sein wird. Der Vertrag läuft unseres Kenntnisstandes nach aus. Ja. Ganz sicher haben wir jetzt hier auch schon häufig betont, können wir uns da immer nicht sein.
Genau.
Aber ja, wir gehen so ein bisschen davon aus, dass da die Zeichen auf Abschied stehen. Ne?
Ja, also wenn man sich anschaut, wie es am Ende unter Kilic auch gelaufen ist und er jetzt vielleicht nicht mehr die Rolle hat, die er vielleicht noch auch unter Duda hatte, er wird sicher mit Sicherheit auch mehr versprechen von sich selbst. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der auf dem Niveau spielt, natürlich von sich überzeugt ist, dass er ein Startelfspieler ist. Und naja, aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht großartig mutmaßen und irgendwelche Gerüchte irgendwie anheizen oder so. Wie gesagt, wir haben überhaupt keine Infos.
Ja. Nein, genau. Und das gilt ja auch für die anderen, die bei denen die Vertragslage noch offen ist. Fuad Kilic hat nochmal gesagt, nach dem Spiel in Lohne, wenn ich den kurzen Schlenker machen darf, dass jetzt in den nächsten Tagen natürlich nochmal viele Gespräche und Verhandlungen auch anstehen. Der Verein hat jetzt gerade in den letzten Tagen, nachdem Wegner, Appiah, Militz relativ schnell hintereinander weggekommen sind, was natürlich offensichtlich daran lag, dass man alle drei schön im letzten Heimspiel gegen St. Pauli 2 einen gebührenden Abschied geben wollte. Jetzt bei den Spielern, die noch nicht so lange beim VfB sind und die Situation offen ist, da hat es noch nichts Neues gegeben. Da soll es auch jetzt ganz kurzfristig, so in dieser Woche, nicht unbedingt schon Entscheidungen geben. Das kann sich also noch ein bisschen hinziehen. Aber ja, we will see, ne? Wie man so schön sagt.
Wow, dein Englisch aller Ehren wert. Wunderbar.
Ja, Griechisch kann ich das noch nicht.
Hast du ein paar Brocken Griechisch gelernt eigentlich?
Ja, drei Worte kann ich. Aber davon fangen wir jetzt
an. Ich kann nur Jammers, mehr kann ich nicht.
Ja, ich habe dich doch schon mit Kalimera begrüßt.
Aber also,
darauf bist du nicht eingegangen.
Ja, stimmt. Ich dachte, das
ist schon gut. Hab dich schon wieder aus dem Konzept gebracht, ne?
Ich habe noch ein paar Zahlen für dich und für euch.
Zahlen.
Da am Hörgerät.
Zahlen, der Mann der Zahlen.
Die Zahlen. Lars.
Ja, hier bin ich.
Dauerbrenner der Saison. Was glaubst du? Wer stand jetzt mal nur an den Einsätzen gemessen? Wir sprechen jetzt nicht über die Einsatzminuten. Mhm. Nur an den Einsätzen gemessen. Wer hat die meisten Einsätze beim VfB gesammelt diese Saison? In der Regionalliga. Lassen wir mal Pokalspieler außen vor.
Ja, also auf zwei kann ich mich da schnell festlegen, weil ich habe da in dieser Saison ja auch mit Leon Deichmann im Podcast drüber gesprochen, der einer davon war, der ganz weit vorne ist. Im Winter war Nico Kniestock noch ganz weit vorne, der ist dann aber ein bisschen zurückgefallen. Und der zweite war halt neben Deichmann Karmer Krasniqi. Und da Leon Deichmann das ein oder andere Spiel in der Schlussphase verpasst hat, weil Noah Plume mehrere Einsätze bekommen hat, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es Karmer Krasniqi war.
Gar nicht so schlecht. Beide mit 32 Einsätzen.
Ach, oh, ich hätte gedacht, dass Deichmann noch ein, zwei
Spiele
mehr verpasst
hat. Ja, das schlägt sich in seinen Minuten wieder. Also habe ich vorher nachgeschaut. Krasniqi stand ungefähr 2600 Minuten auf dem Platz und Deichmann 2370 ungefähr. Tatsächlich Möschel, obwohl er quasi in Summe drei Einsätze weniger hat als Krasniqi, stand er die zweitmeisten Minuten auf dem Platz mit knapp 2400.
Ja, wundert mich nicht. Kapitän rechts hinten wird eigentlich nie ausgewechselt.
Ja, und
da muss schon irgendwas meistens vorfallen.
Peitzmeier wäre natürlich auch da oben gelandet, wenn er am Anfang der Saison gespielt hätte.
Ja, gut.
Ne, also hätte 26,
wäre, wenn,
aber 34 Mal im Kader, 26 Mal gespielt. Das sind die acht Spiele, die Miele zum Tor stand. Ne? Ist ja völlig klar.
Ja.
So, wir haben uns ja eben nochmal so eine kleine, ja, ich will jetzt ja nicht Stichelei Richtung Offensive, aber wer hat die meisten Tore geschossen beim VfB?
Ja, das, also ich weiß es aus dem Kopf. Das ist natürlich Karma, Krasniqi, 10 Tore am Ende, ne?
Exakt.
Ja, Es ist schön für Karma, dass er der beste VfB-Torschütze geworden ist, aber es ist, ich bleib dabei, das ist einfach viel zu wenig.
Kein Stürmer, der zweistellig getroffen hat. Das ist schon traurig.
Viel zu wenig für eine Mannschaft, die gerne oben mitspielen würde. Da muss es einen Spieler geben, der mindestens 15 Tore schießt. Markus Ziyech hatte sich diese 15 Tore bei uns im Podcast im Winter vorgenommen.
Da fehlen 6.
Dann sind am Ende 9 geworden. Da muss er noch ein paar legendäre Haken schlagen in der nächsten Saison.
Das stimmt, da muss ich immer, komme ich wieder ins Schmunzeln, das ist wunderbar. Ja, dann haben wir noch, wie gesagt, du hast gesagt, CIS mit 9, dann haben wir Drilon Demay, der ja in den letzten Wochen in der Rolle als Stürmer ein bisschen aufgegangen ist, mit 8 Treffern. Ja,
definitiv
Treffern.
Übrigens, zwar für mich nicht die Überraschung, aber definitiv auch eine Überraschung, ne? Von Blau-Weiß Lohne gekommen, spielt eine richtig gute Rolle, Vertrag verlängert, ja.
Dann bekommt Raphael Brandt mit 7, Lubongo mit 6, Max Wegner auch mit 6 Buden und dann kommt tatsächlich schon Marc Schröder. Mit 5 Buden.
Hat er 5 Tore gemacht?
Der das gemacht hat, was Deichmann sich vorgenommen hat. Ich reite immer noch drauf rum.
Deichmann hat sich vorgenommen, ein Tor zu schießen.
Ja.
Hat er nicht geschafft, oder?
Gucken wir mal nach. Ich glaube nicht. Doch, eine Bude hat er gemacht. Ich weiß jetzt zwar nicht gegen wen.
Ach doch. Ach, gegen wen war das?
Eine Bude und 2 Vorlagen hat der gute Leon gesammelt.
Ja. Ich habe das Tor sogar vor Augen, aber ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war. Naja gut, ja.
Sei es drum.
Verlieren wir uns nicht in Kleinigkeiten. Es sind insgesamt zu wenig Tore, will ich gar nicht unbedingt sagen, weil es auch viele Schultern verteilt
ja,
war, aber
es sind schon zu wenig Tore.
Die Offensive war nicht, aufgrund der fehlenden Effektivität, nicht das Prunkstück des VfB in dieser Saison, sagen wir es mal so.
Kommen wir mal zu der anderen Seite, zu den Vorlagen. Da könnte man jetzt natürlich meinen, dass ein filigraner Techniker und Vorlagengeber wie Markus Ziyech ganz vorne stehen würde, der mit seinen Haken die ganze Regionalliga alt aussehen lässt.
Ja.
Nein, es ist Raphael Brandt.
Aber 8. Jetzt lässt du mich nicht raten.
Ich wollte gerade
zu dir sagen, das hätte ich nicht im Kopf, wer jetzt die meisten Vorlagen gemacht hat.
8 Vorlagen.
Ich gerne gerätselt.
Nach Krasniqi auch der, sag ich mal, Scorer-Stärkste beim VfB. Also 7 Tore, 8 Vorlagen. Komme ich auch gleich zu Krasinski, 10 Tore, 6 Vorlagen.
Okay,
die beiden stechen da auf jeden Fall heraus.
Hätte wahrscheinlich auf Karma getippt, auch als besten Torvorlagengeber.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand wie Lobongo, der hat zusätzlich zu seinen 6 Buden auch 5 Vorlagen gesammelt, wenn er nochmal in der kommenden Saison nochmal vielleicht ein Stück weit effektiver wird in manchen Situationen.
Also da bist du im guten Punkt. Er hat wenig gespielt die letzten Wochen. Ich habe hier mal den Satz gesagt, nachdem er stark in Form war, ich würde Lubongo immer spielen lassen. Er hat extrem wenig gespielt die letzten Wochen und auch da läuft meiner Meinung nach der Vertrag aus. Also das finde ich auch sehr spannend, wie es da weitergeht.
Dein Spieler der Saison, der gute Marc Schröder.
Ja.
Der liebt die Farbe Gelb.
Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, worauf möchtest du jetzt hinaus? Jetzt willst du wissen, wie viele gelbe Karten
der gekriegt hat? Wie viele gelbe Karten hat der gute Marc Schröder gesammelt?
Einige, der war stramm auf dem Weg auf 10 zu, als wir mal zwischendurch drüber geredet haben. Ich weiß nicht, ob er war nicht nochmal gesperrt, oder war er nochmal gesperrt? Oder, ich sag mal 9, weil ich es nicht genau weiß.
Das sind 10 geworden am Ende.
Sind es 10?
Also laut, ne, so sage ich hier an der Stelle, laut transfermarkt.de, wo man nämlich sagen muss, dass was manche Sachen angeht, die nicht immer zu 100% genau sind. Wir hatten das, glaube ich, mal mit Krasniqi, dass sie da einen Einsatz falsch gezählt hatten, den es so gar nicht gab. Deswegen unter der Prämisse, ne, ich übernehme jetzt hier keine Gewähr für die Angaben. Das ist alles von transfermarkt.de.
Daran merkt man, dass ich jetzt im Urlaub war die letzten paar Tage, weil ich bin mir jetzt wirklich auch nicht sicher, ob er nochmal gesperrt war irgendwie. Im letzten Heimspiel vielleicht gegen St. Pauli, da war ich auch schon im Urlaub. Ja, gut, du. Aber auf jeden Fall eifrig, der Mann.
Eifrig.
Aber das habe ich, glaube ich, auch, als wir da mal vor, 2-3 Monaten drüber geredet haben. Wenn man immer nur gelb kriegt und nicht gelb-rot, dann macht man viel richtig. Dann ist man ein guter Zweikämpfer, dann hat man sich aber trotzdem im Griff, um nicht gelb-rot zu kriegen und seine Mannschaft zu schwächen.
Im Gegensatz, da kommen wir zum Thema, zu den Offensivspielern. Ganze 3 Stück, Wegner, Schäfer und Brandt, alle mit einer gelb-roten Karte.
Einer.
Wie?
Also eine gelb-rote Karte in der Saison?
Ja, genau.
Ja.
Aber als Offensivspieler?
Ja, aber also eine gelb-rote Karte in der Saison gestehe ich eigentlich jedem Spieler zu.
Ja, aber man muss sagen, also Oldenburg, der VfB an sich, eine relativ faire Mannschaft. Genau, ich habe jetzt die Fairness-Tabelle nicht vor mir, aber wenn ich das so mir anschaue, die Verteilung der gelben, gelb-roten und roten Karten, das sieht jetzt nicht...
Also ich meine, Christopher Buchtmann hat einmal rot gekriegt, Kamal Krasniqi hat einmal rot gekriegt, das habe ich im Kopf. Aber nicht negativ aufgefallen, würde ich behaupten. Ich habe
Und ich glaube, viele
Situationen noch im Kopf, wo sich der VfB eher beschwert hat, dass er noch einen Elfmeter hätte kriegen müssen, mit dem prominentesten Beispiel Drochtersen Assel gegen Elsamed Ramay.
Ich glaube, die Karte gegen, war das gegen Max Schröder? Die wurde ja zurückgenommen, ne? Die rote Karte. Das war doch das Spiel gegen, das Heimspiel gegen, wer war denn das? Die Saison war auch für uns lang, entschuldigt bitte.
Genau. Also ich weiß die Szene genau, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war, jetzt gerade nicht im Kopf.
Was würdest du sagen? Das ist, glaube ich, eine relativ schwierige Frage.
Was Havelse könnte Havelse gewesen. Aber ich weiß es
nicht. Wer ist der Einwechselkönig? Wer ist der Jokerkönig beim VfB?
Das ist aber eine schöne Frage. Da muss ich aber kurz mal drüber nachdenken. Wer ist oft eingewechselt? Da würde ich auf jeden Fall definitiv einen Offensivspieler wählen, weil du einfach häufiger Offensivspieler reinwirfst in Schlussphasen oder nach 70 Minuten. Ich nehme mal... das ist wirklich eine gute Frage, Sarum. Der klassische Joker. Ich nehme vielleicht sogar Max Wegner.
Fast. 13 Mal wurde Wegner eingewechselt. Ja. Es gibt zwei Spieler und davon ist einer kein Offensivspieler. Die noch öfter.
Pascal Richter?
Ja, sehr gut. 15 Mal.
Und jetzt der andere noch ein Offensivspieler?
Ja.
Der muss ja aber ja meistens auch draußen gesessen haben. Lubongo war doch meistens drin. Ramay ist verspätet gekommen. Ziereis ist auch nicht 15 Mal. Ziereis hat viel zu häufig gespielt. Kann auch nicht.
Ich kann dir sagen, dass Ziereis 16 Mal ausgewechselt worden ist.
Ja. Schwierige Frage. Ich komme gerade nicht drauf. Sag.
Demay.
Demay ist so oft eingewechselt.
16 Mal eingewechselt, 13 Mal ausgewechselt.
Ach krass, das verschleiert so ein bisschen jetzt diese gute Schlussphase der Saison, die er hatte, dass er halt ja doch dann auch große Teile von der Bank gekommen ist.
Mehr Kategorien habe ich auch leider nicht für dich, Lars. Das war.
Das war aber schön.
Was heißt Kategorien? Mehr Zahlen für dich. Das war jetzt so das, was ich auf die Recherche schnelle herausbekommen habe. Aber finde ich doch, wenn man mal so einen Blick auf die Zahlen wirft, ist man manchmal ganz. Ganz interessant. Wir wollen noch über das Fazit sprechen, was auch zum Beispiel Fuad Kilic für ein Fazit der Saison gezogen hat. Ich glaube, wir haben es schon, oder ich habe es ja eben auch schon gesagt, so ein bisschen, einerseits natürlich enttäuscht, dass es nicht mehr geworden ist, andererseits war es jetzt auch nicht, sage ich mal, weltbewegend schlecht.
Ja, so kann man es ausdrücken. Also, wie ich gerade gesagt habe, sportlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, definitiv. Gelitten unter diesem kapitalen Fehlstart unter Benjamin Duda. So leid mir das persönlich tut. Er war ja auch hier tatsächlich Gast bei uns im Podcast am Anfang der Saison. Das hat einfach nicht gepasst. Das ist dann auch immer letztlich eine Fehlentscheidung vom sportlichen Leiter gewesen, die man nicht vorher wissen kann. Aber ja, Sebastian Schachten, sportliche Leitung haben dann schnell reagiert. Dann ist man permanent diesem großen Rückstand hinterhergelaufen, hat eine sehr gute Phase gehabt am Anfang unter Fuad Kilic. Diese Saison, dieses Jahr dann insgesamt nicht mehr so konstant in den Leistungen gewesen, mit einem guten Schlussspurt jetzt, mit 4 Siegen aus den letzten 5 Spielen. Leider Gottes nie in der Situation gewesen, dass die Saison irgendwie hätte spannend werden können, sportlich. Die größte Spannung hat dann immer die Ratsentscheidung Mitte April mit in die Saison gebracht. Genau aus diesem Grund wird, glaube ich, der VfB auch immer sagen, das ist eine gute Saison gewesen, weil wir es geschafft haben, die Stimmung und die Euphorie ist, finde ich, inzwischen das falsche Wort, aber eine positive Stimmung rund um den VfB aufrechtzuerhalten, so dass dieses neue Stadion kommt. Und wenn wir rein sportlich sind, für mich die zwei entscheidenden Begriffe, und die hat Fuad Kilic nach dem Spiel in Lohne auch nochmal genannt, zum einen ineffektiv und zum anderen inkonstant. Also ineffektiv, es gab so viele Spiele, in denen der VfB echt große Torchancen vergeben hat, und dann eben inkonstant. Es gab sehr, sehr viele Spiele, in denen der VfB gut im Spiel war und plötzlich Phasen hatte, in denen er das Spiel plötzlich völlig aus der Hand gegeben hat. Das sind so die beiden großen Kritikpunkte, an denen der Trainer auch arbeiten will und arbeiten wird mit Blick auf die neue Saison. Was meinst du, Sarah? Du grinst mich so an.
Kannst du noch was hinzufügen? Weiß ich nicht, das ist sehr treffend beschrieben. Also klingt fast so, als ob die sportliche Analyse schon fast abgeschlossen wäre. Und das, obwohl die Saison gerade mal erst ein paar Tage Ende ist.
Ich hoffe sehr, dass der VfB selbst dann noch viel, viel mehr ins Detail gehen
wird. Ja, aber ich denke, das sind so die Kernpunkte, ja klar. Das sind
die beiden großen Themen für mich gewesen, ja. Und ja. Die drei großen Themen. Fehlstart, Ineffektivität, Inkonstanz.
Ja, wird spannend zu sehen sein, wie man an sowas arbeiten kann. Weil, also das frage ich mich selber, wir beide spielen ja auch Fußball, das ist so eine Sache.
Ja, das ist schwer.
Wie trainierst du so? Also sowas kannst du ja nicht trainieren.
Nee, das kannst du
nicht. Ich glaube, das kommt, also ich persönlich glaube, es kommt über das Selbstbewusstsein. Also gerade sowas wie Konstanz, also zum Beispiel auch Konstanz im Abschluss. Vielleicht diese letzte Entschlossenheit oder dieses letzte Stückchen Konzentration. Ja. Das ist schwer, also das kannst du nicht mal eben so trainieren. Ich glaube, das kommt so über die Saison hinweg. Genau. Eben.
Und das ist auch so eine Sache eines Flows, wie man so schön sagt. Wenn du offensiv im Flow bist, dann gehen die Dinger dann auch rein. Aber, und da wir ja nun wissen, dass Max Wegner den Verein verlässt, gehen wir mal ganz stark davon aus, dass der VfB nicht allein mit Markus Ziereis vorne in die Saison gehen wird.
Vergiss mir die Jugendspieler nicht, Lars.
Nein, vergiss ich nicht, aber der VfB wird einen Mann für die Offensive noch verpflichten. Das steht für mich außer Frage. Und dann schauen wir mal, wer das sein wird.
Großer Name. Ich habe gehört, auch fürs Mittelfeld, hier nicht weit weg, nicht weit ab vom Schuss, ein gewisser Naby Keita ist ja, hat er auch keinen Verein mehr. Nein, so weit gehen wir jetzt gar nicht erst. Ich glaube, den würde man auch gar nicht hier haben wollen.
Hier steigt die Hitze.
Nein, da habe ich vorhin mit einem anderen Kollegen drüber gewitzelt. Er hat mir das gesagt. Das habe ich jetzt quasi von ihm geklaut. Aber
nach allem, was man da an der Weser gehört und mitbekommen hat, glaube ich, möchte man den Spieler nicht unbedingt in seinem Kader haben.
Glaube ich auch nicht. Ja. Ja, muss ich nur schmunzeln, als der werte Kollege mir das vorhin unter die Nase gerieben hat.
Ja. Ja, nein, aber wenn wir genau über diese Dinge sprechen, wird natürlich jetzt noch eine Reihe von Vertragsverlängerungen, Trennungen, Neuverpflichtungen geben die nächsten Wochen. Aber auch da hat Fuhrt nach dem Spiel in Lohne schon gesagt, dass es ihm wichtig ist, dass man den Kader schnell zusammen hat, damit er trainieren kann, dass er auch so ein bisschen Druck macht, dass er sagt, er will. Ja, er hofft, dass finanziell das ein oder andere in die Hand genommen wird, ne? Und dann will er Gas geben. Das hat er genauso gesagt. Ich will Gas geben, wir wollen Spaß bereiten. Und dann sind wir mal gespannt, denn die Saison, um das auch nochmal eben zu betonen, wird nächste Saison happig, ne? Der VfB Lübeck kommt runter. Der SV Meppen, hast du gerade gesagt, ist wahnsinnig konstant mit dem neuen Trainer oder inzwischen nicht mehr neuen Trainer, mit Adrian Alipur. Doch, das ist ein Assel, hat eine riesen Rückrunde gespielt, kann mitgerechnet werden. Kickers Emden kommt hoch als richtig guter Aufsteiger. Dann steht auch am Ende dieser Saison eine Relegation für den Nordmeister an. Also man ist im
Rotationsverfahren
nochmal dran. Also das wird meiner Meinung nach noch schwieriger werden, nächste Saison aufzusteigen, aber es wäre doch was, um zumindest mal oben mitzuspielen. Das wäre doch was Schönes.
Schönes Schlusswort. Auch wir machen mit dieser Folge unter die Saison einen Strich.
Ein Schlussstrich.
Ein Schlussstrich, aber keine Angst, das geht natürlich weiter in der kommenden Saison.
Erstmal werde ich dich vermissen im Sommer, Sauron.
Oh, ich dich auch, mein Lieber. Knapp zwei Monate.
Immer wieder eine Freude, dich hier wieder zu treffen.
Ja, knapp zwei Monate hören wir uns jetzt nicht, glaube ich.
Ist das so? 16. Juli habe ich mir hier notiert.
Geht's für euch und für uns weiter?
Genau, dort wollen wir zurückkehren aus der Sommerpause, weil die Saison startet.
Also am 28. Das Wochenende, am 28. Juli.
Letzte Juli-Wochenende.
Am 16. Juli, quasi eine Woche vorher.
Anderthalb Wochen.
Anderthalb Wochen vorher kriegt ihr von uns nochmal was auf die Ohren für die neue Saison.
Da schauen wir mal, was sich so getan hat.
Neuzugänge, Abgänge.
Dazwischen liegt ja ein kleines
etwaige Turnier, andere Sachen.
Kleines Turnier im Sommer, wo sich die Fußballfans gut mit beschäftigen.
Ah ja, stimmt, da war ja was. Fußball satt.
Ja, Hamburger sind da nicht dabei, Sauron, da brauchst du nicht. Aber wenigstens das Stadion ist dabei. Ihr müsstet ihn sehen.
Ich schüttel weise mein Haupt.
Er wollte irgendwas erzählen und ich habe ihn völlig aus dem Konzept gebracht.
Ich schüttel weise mein Haupt. Ja, das werde ich jetzt zwei Monate lang nicht vermissen.
Ja.
Wie gesagt, Lars hat es gesagt.
Nochmal, Fakt ist, 16. Juli.
Hört ihr uns wieder.
Kehren wir zurück mit dem, was sich so im Sommer beim VfB getan hat.
Schön gesagt.
Ja, ne? Somit können wir doch uns jetzt genüsslich in die Sonne legen. Schön wär's. Und die Sommerpause genießen, aber ich glaube, wir haben auch da noch ein bisschen was zu tun.
Eine erfolgreiche EM.
Ja, Schauen wir mal. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge.
Robin Koch, ich fasse es nicht. Aber gut, belassen wir es dabei.
Fängst du hier schon wieder mit dem Frankfurter an.
4 Torhüter, aber egal.
Ja, okay, da den Satz, 4 Torhüter, was für ein Quatsch.
Manuel Neuer, hä? Ich wollte noch kurz sagen, was habe ich, vor zwei Wochen gesagt? Da habe ich Neuer kritisiert und dann kommt das Spiel gegen Hoffenheim. Jetzt, ja, ich wollte, ist mir jetzt eingefallen, deswegen gehe ich gerade wieder so aus dem Stuhl hier.
Ja.
Ne?
Ich gehe aus dem Stuhl beim 4. Torwart mit der Begründung, wir müssen die Belastung verteilen. Also, jetzt, die Belastung im Training verteilen, also ja, jetzt mal ganz ehrlich.
Aber wen will man denn kritisieren? Nagelsmann.
Der dritte Torwart ist ja schon überflüssig beim Turnier. Dann kannst du den noch im Training bei allem Möglichen ins Tor stellen.
Also ein 4. Torwart ist noch überflüssiger als Kevin Großkreutz bei der WM 2014.
Der war für die Stimmung da.
Ja, na gut, stimmt. Da war ja was.
Ich glaube nicht, dass Alexander Nübel für die Stimmung da ist beim Turnier. Aber okay.
Naja, das war's von uns jetzt erstmal. Wir gehen jetzt auch in die Sommerpause.
Mal zurück. Kurze Wendung noch zum VfB. Sollten Sie Johnny Peitzmeier mitnehmen? Der ist, glaube ich, sehr gut für die Stimmung in deiner Mannschaft, so wie ich höre.
Ja, stimmt. Haben wir aus erster Hand erfahren. Ne? Ich vergaß. Ja. Wie gesagt, 16. Juli hört ihr uns wieder. Dann sind wir wieder für euch da. Und solange genießt den Sommer, bleibt sportlich. Ciao.
Ciao.